Deutschlandfunk Kultur Interview.
Zum ersten Mal in seiner Präsidentschaft fliegt US-Präsident Biden in den Nahen Osten. Heute landet er in Israel. Am Freitag geht's weiter nach Saudi-Arabien, wo er am Treffen des Golfkooperationsrats teilnimmt. Und dort trifft er auch den saudischen Kronprinzen, der für den Mord an dem Journalisten Khashoggi verantwortlich sein soll. Das ist dann sicherlich der wohl umstrittenste Teil von Bidens Reise. Uns interessiert heute, welche Rolle die USA im Nahen Osten spielen. Sind sie dort noch die Ordnungsmacht? Darüber möchte ich sprechen mit Eckhard Wörth. Er ist Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien, außerdem Professor für Zeitgeschichte und Politik des Nahen Ostens an der Uni Hamburg. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Israel ist ja einer der engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten, aber allein um die enge Freundschaft zu zelebrieren, reist der US-Präsident ja vermutlich nicht in die Region. Mit welchen Erwartungen sieht man denn in Israel diesem Besuch entgegen?
Nun, Saudi-Arabien ist ja offiziell nicht Teil dieses Normalisierungsprozesses der sogenannten Abraham's Accords. Das sind bisher nur die Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan. Es gibt natürlich bisher auch hinter den Kulissen bereits Gespräche zwischen Israel und Saudi-Arabien, aber solche Gespräche könnten ja aufgrund solch eines Besuches auch intensiviert werden. Dass Saudi-Arabien auch offiziell diesem Agreement, den Abraham's Accords beitreten wird, halte ich für eher unwahrscheinlich.
Biden will also mit dieser Reise vor allem Israel und Saudi-Arabien zusammenbringen in den Golfstaat. Ich habe es gesagt, wird er dann am Freitag im Anschluss reisen. Das wird aber alles andere als ein Freundschaftsbesuch, oder?
Ja, ich glaube aber wirklich, dass die Priorität sind Energielieferungen, Energiepreise, nicht so sehr die Abraham's Accords und Israel, nicht? Ölpreise sind sehr hoch, die Kongresswahlen stehen an. Saudi-Arabien ist einer der größten Ölproduzenten der Welt und hat insbesondere Reservekapazität, die sie in Maßen auf den Markt werfen können, um Preise etwas zu moderieren. Und ich glaube, das steht stark im Vordergrund dieses Besuches.
Nun hatte Biden im Wahlkampf aber versprochen, den saudischen Kronprinzen zum Außenseiter zu machen, wegen dessen mutmaßlicher Verantwortung für den Mord an dem Journalisten Khashoggi. Was kann er denn als Ergebnis erreichen, dass ihm dieser Verrat, sage ich mal, von Menschenrechtlern verziehen wird?
Nun, ich glaube, verziehen wird ihm das nicht von Menschenrechtlern, nicht? Aber für die reist er nicht nach Saudi-Arabien. Er reist für die breitere amerikanische Bevölkerung die Ölpreise oder die Benzinpreise an den Tankstellen nach Saudi-Arabien. Nun hat Saudi-Arabien nicht unbegrenzt Reservekapazität. Insofern denke ich, geht es hier eher um ein Zeichen des guten Willens und eine gewisse Eindämmung. Inwieweit, und da denke ich, ist realistisch, dass er ein gewisses Entgegenkommen erwarten kann. Vielleicht auch mittelfristig. Momentan ist Saudi-Arabien ja eher daran interessiert, auch natürlich diesen OPEC-Plus-Deal, den sie eingefällt haben mit Russland, weiter aufrechtzuerhalten, um mit einer Beschränkung von Liefermengen Preise zu stabilisieren. Wir müssen uns ja vor Augen halten, nur vor 2 Jahren war der Ölpreis noch sehr gering und mit auf einem Niveau von um die $50 war Saudi-Arabien nicht in der Lage, seine laufenden Rechnungen aus diesen Einnahmen zu bezahlen. Nicht, die mussten Schulden aufnehmen, die mussten Vermögenswerte aus dem Ausland repatriieren. Insofern haben die da ein Interesse dran. Mittelfristig wird man mal schauen müssen, ob russische Produktionsmengen aufrechterhalten werden können aufgrund von westlichen Sanktionen. Und dann könnte Saudi-Arabien natürlich ein starkes Interesse haben, hier russische Marktanteile zu übernehmen.
Aber wenn ich das richtig verstehe, wenn es so sehr um das teure Öl geht, an dem Joe Biden Interesse hat, dann reist er also nicht als der Vertreter der großen Ordnungsmacht USA in den Nahen Osten, sondern als Bittsteller.
Das ist zu stark gesprochen, nicht? Ich meine, Saudi-Arabien ist nämlich ganz stark angewiesen auf Amerika, gerade für Waffenlieferungen. Und da ist die Rolle der USA nach wie vor groß, auch als Ordnungsmacht, nicht als zum Beispiel Sicherung von Seewegen. Da ist also kein Russland und kein China weit und breit. Und das wissen die Saudis auch.
Mhm. Zwischen Israel und Saudi-Arabien hat es ja, Sie haben es schon erwähnt, eine Annäherung gegeben. Die Palästinenser, die ja Joe Biden auch besucht, die dürften davon wenig begeistert sein.
Nun, die Palästinenser sind die eher Verlierer dieser Abrahams Accords. Auf der anderen Seite lösen diese Abrahams Accords ja keines der Probleme im israelisch-palästinensischen Konflikt, der nach wie vor da ist, der nach wie vor anhält, der diese Abrahams Accords auch gefährden könnte, sollte es zu größeren Eskalationen in der Zukunft wieder kommen. Aber im Großen und Ganzen ist das Palästinenserproblem natürlich im Nahen Osten nicht mehr so zentral, wie es einmal war. Nicht? Da gibt es inzwischen ganz andere Konflikte, um die sich die Politiker, Politikerinnen kümmern müssen.
Wird auch die Tötung der palästinensisch-amerikanischen Journalisten durch das israelische Militär eine Rolle spielen in den Gesprächen? Was meinen Sie?
Das wird sicherlich angesprochen, aber diese Tötung nicht, spielte ja bei uns in den Medien kaum eine Rolle. Ich glaube, deutsche Mediennutzer, Nutzerinnen haben davon gar nichts gehört, nicht? Das ist also eher von großer Bedeutung im lokalen Bereich, nicht? In arabischen Medien hat es große Empörung verständlicherweise hervorgerufen. In den westlichen Medien wurde das nicht sehr ausführlich behandelt, muss ich sagen.
Einschätzungen waren das von Professor Eckhard Wörz vom GIGA-Institut für Nahoststudien vor dem Nahostbesuch von US-Präsident Biden. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön.